liebe Gemeinde, heute ist die Nostromo ziemlich düster. Überall sind Fackeln angezündet. Man findet unterschiedliche Leichenteile und Macheten. Und bevor ich mich jetzt da noch weiter verstricke, an den Schrumpfköpfen zu meiner Linken begrüße ich erst einmal den lieben Fred. Hallo Fred.
Hallo Eluto.
Und zu meiner Rechten, an einem großen Topf Blut, wild rührend, den lieben Basti. Hallo Basti.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend nach Düsseldorf.
Ja, so sieht's mal aus. Stimmungsvoller Einstieg bei Voodoo-Trommeln und einem Film. Aber bevor wir da einsteigen, wie geht's euch denn erstmal, Leute? Basti, wie ist bei dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Jason X. Ich hatte gerade so eine Bindehautentzündung und ich sehe auch aus wie in Jason X. Und ich hoffe, dass das bald vorbeigeht. Und tatsächlich, weil ich sage, die mir auf Letterboxd folgen, werden das gesehen haben. Ich habe auch tatsächlich die Freitag der 13. Reihe gerade so ein bisschen so durchgeschaut und vor allem gecovert, was mir noch so fehlte. Und bin jetzt bei dem angekommen, was ich schon gesehen habe, also gerade die ersten 6 Teile und ansonsten relativ entspannt. Und wie geht's dir, Fred?
Ja, also, ich habe Ferien. Berlin hat Ferien seit einer Woche.
Oh,
und
schön.
Und heute war das letzte Mal in der Schule, noch so Orga-Kram erledigen, bisschen dafür sorgen, dass die Schule nächstes Jahr läuft. Und passend dazu bahnt sich so eine kleine, ich weiß nicht, so ein kleiner Infekt an. Also ich habe so ein bisschen Kopfsausen, wie man so ist, so einen dicken Kopf. So richtig passend zu, habe jetzt die Arbeit fertig, jetzt können erstmal das Immunsystem auch runterfahren. Also eigentlich nächste Woche im Urlaub, freue ich mich drauf. Alles typisch und perfekt.
Wo geht's hin im Urlaub?
Und in die Bretagne.
Und
französischen Alpen hinterher wahrscheinlich noch. Ja, Britannia zum zweiten Mal, diesmal eine andere Gegend und ich freue mich schon. Schön zelten am Meer, wenn es passt, wenn ich da einen guten Zeltplatz finde.
Das klingt ganz fantastisch, wirklich großartig. Ach schön, ich drücke dir die Daumen, dass die Gesundheit mitspielt und dass alles gut klappt, du.
Oh, danke, ich nehme an, das ist in 2 Tagen vorbei. Basti?
Ich wollte bloß den Udo schon fragen, wir haben ja ein bisschen Latency, deswegen klingt das wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig. Weil den Udo fragen, wie es im Udo geht.
Ja, jetzt sind sie schon wieder gut. Bei mir war der Infekt vor kurzem erst dran und ist jetzt so langsam durch und ich konnte mein Leben dann nach einer kompletten Woche Zwangsauszeit irgendwie wieder auf die Kette kriegen. Aber ja, inzwischen prima. Ich kriege jetzt auch schon wieder Lust auf Slasher, jetzt wo du es gesagt hast. Ich finde immer, wenn der Sommer so richtig heiß ist und brütet, und das tut er bei mir im 5. Stock ja immer ganz außergewöhnlich. Ich kann hier meine Tiefkühlpizza einfach auf den Tisch legen, die ist eine Viertelstunde später fertig. Da kriegt man dann auch schon mal Bock auf solche Sommercamp-Slasher. Ich habe letztens noch The Burning geguckt, da bin ich auch direkt wieder auf den Geschmack gekommen.
Okay. Aber weil ich dich gerade schon gefragt habe, Udo, du hast da in deinem stillen Kämmerlein, hast du aber was vorbereitet. Du hast da was gemacht.
Ja, das stimmt. Bei mir passieren viele musikalische Dinge. Und das Erste, was jetzt passiert in diesem Jahr, ist, eine neue EP kündigt sich an. Und bevor ich selbst dafür irgendwie zu viele Worte verliere, kommt jetzt einfach gleich ein kleiner Teaser für euch. Und ich bin gespannt, wie ihr den findet. Viel Spaß damit.
Auf einem fernen Planeten. In den Untiefen des Dschungels. Blutroter Regen. Die Hütte einer Hexe.
Was ist das nur für ein Ort?
Hier wohnt etwas Altes, etwas Böses.
Eine dunkle Bedrohung. Schwarze Magie. Flüche, die tief unter die Haut gehen.
Verflucht! Werden deine verflucht! Hörst du?
Eine gefährliche Suche in den Schatten eines Tempels. Zwischen innerer Zerrissenheit und den Gefahren der Fremde.
Ich bin am Ende, Nigel. Ich bin einfach am Ende.
Low Orbit Drift nimmt euch mit auf eine Reise in die Abgründe eurer Seele.
Spürst du das auch? Diese Wärme ganz tief in dir drin.
And all hope ends here. Die neue EP, jetzt überall zu hören.
Ist die Verbindung?
Dieses Abenteuer wird sie schier an die Lautsprecher fesseln. And all hope ends here. Jetzt. Überall.
So, raus sind wir aus dem Teaser. Das war auch unser Werbeblock. Der muss sein. Und ja, die Mucke gibt's jetzt. Bandcamp, am meisten zu empfehlen. Tidal oder wo auch immer. Und lasst mir gerne mal einen Kommentar da. Da würde ich mich tierisch freuen. So, und damit wir uns nicht zu sehr hier in Werbung verstricken, kommen wir zum Film, oder, Jungs?
Na, aber gerne.
Ja. Dann... Willkommen im Hauptprogramm. Was haben wir denn heute? Die Frage gebe ich hier direkt an den Fred weiter. Fred, was haben wir denn heute und warum?
Das Warum ist vor allem interessant oder vielleicht interessant. Ich habe euch genötigt, Perdita Turango anzuschauen und damit ich diesen Selbstversuch nicht alleine über mich ergehen lassen muss. Perdita Turango habe ich entdeckt, so ziemlich kurz nachdem der raus, also ziemlich kurz, um die Nullerjahre rum. Und ich habe den damals so halb gefeiert. Ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, warum. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich den gefeiert habe und ich konnte mich daran erinnern, dass der eigentlich ziemlich schwierig ist. Und ich nehme an, dass ich da ist ja so ein Dunstkreis, sage ich mal, von Tarantino und Rodriguez so vom Feeling her entstanden, als vielleicht Kopie davon. Und da bin ich da voll drauf abgefahren und habe dann Perdita Durango tatsächlich auch wegen des Tabubruchs irgendwie mehrmals sehen müssen und fand das wahnsinnig interessant. In meiner Erinnerung ist aber nur die Ekel oder schwierigen Szenen hängen geblieben. Und ich habe mich echt gefragt, ob ich den nochmal schauen möchte und habe gedacht, eigentlich nee, aber ich habe ja da einen Podcast, wo man alles mit zwei ziemlich coolen Typen, wo man eventuelle psychischen Nachwirkungen bearbeiten kann. Ich hab erwartet eigentlich, also dass ich den jetzt nochmal schauen werde nach 20 Jahren und denken werde, was hat sich mein früheres Ich nur gedacht? Und dass wir den hier zusammen eventuell quasi uns überlegen müssen, ob der Film überhaupt wert ist, geschaut zu werden. Nun habe ich den aber gesehen und ich kann mein früheres Ich tatsächlich streckenweise verstehen, weil so ganz ohne Schauwert ist der Film auch abseits der Ekelsehen, sage ich mal nicht. Aber es ist und das würde ich jetzt gerne einfach mit euch aufarbeiten. Er würde gerne wissen, was ihr davor, also wie ihr den Film erlebt habt. Soweit ich weiß, hat Basti ihn zum ersten Mal gesehen und Udo zum mindestens zweiten Mal, wenn ich mich recht erinnere. Und bin echt gespannt, was ihr davon haltet, denn mich lässt der Film, Basti hat da schon ein paar Sachen gesagt, die er bestimmt nochmal wiederholen wird, ziemlich ähnlich zurück, aber trotzdem mit so einem, irgendwie hat der Film... Der hat auch, irgendwas hat er auch. Und ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht, ob ich mich deswegen schlecht fühlen sollte.
Du musst dich nicht schlecht fühlen, Fred. Du musst dich nicht schlecht fühlen. Alles ist gut.
Super. Und was mir aber witzigerweise nochmal aufgefallen ist, beim Schauen, beiden Filme, die ich angeschleppt habe, waren ja auch Romanzen, ohne dass ich es auf dem Schirm hatte. Und im Grunde genommen ist es wieder eine Romanze. Ich weiß nicht, sorry. irgendwie habe ich da einen kleinen Kink.
Also ich habe eine ganze Menge Genres auf meinen Zettel geschrieben, aber Romanze habe ich da aus Versehen glatt vergessen mit drauf zu kritzeln. Das werde ich nachholen.
Mach mal.
Ja, mach ich mal. Basti, das ist wirklich deine erste Sichtung, ne?
Ja, das ist auch eine echte True Romance, dieser Film. Ich wusste schon sehr lange, dass es diesen Film gibt. Das hängt mit dem Regisseur zusammen, weil ich habe nämlich damals Anfang 2000ern Da lief im Sommerkino in unserer Stammkneipe, die hatten dort so einen großen Freisitz und da gab es dann immer Sommerkino und da lief 2-3 Mal El Dia de la Besta. Der war so ein Kulthit hier, zumindest bei uns in unseren Kreisen. Und daher kannte ich den Typen eben halt auch. Und als dann sozusagen dieser Film auch hier rüberschwappte auf DVD oder so, da war der auch irgendwie wie so ein Kultfilm, war so in einer Reihe mit Rodriguez und Tarantino und eben halt auch dem Film True Romance irgendwo so da, neandelte der da irgendwie mit rum und wurde eben halt auch so gehypt entsprechend. Und ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, aber ich bin irgendwie immer um diesen Film drumherum gekommen. Also ich habe den damals nie wirklich gesehen. Und vor 2 Tagen war tatsächlich das erste Mal.
Ja, ja, für mich war es tatsächlich wirklich das 2. Mal. Fred, gut gemerkt, sehr gut.
Aha, manchmal
klar. Oh ja, und da wird hier heute wirklich einiges aufzudröseln sein. Aber damals war das bei mir definitiv auch diese Rodriguez-Welle. Irgendwie, da alle hatten Bock auf Tarantino und Rodriguez-Kram und da wurden auch die ganzen Epigonen, die ganzen Nachahmer, die ganzen Fahrwasserfilme, alle irgendwie rauf und runter geguckt und da war auch dieser dabei. Und Fred, mir geht's exakt wie dir. Ich konnte mich nur an ein paar Dinge erinnern und eigentlich nur dieser Voodoo-Stuff und so ein bisschen Blutgekröse. Alles andere hatte ich einfach schlicht und ergreifend vollständig vergessen oder verdrängt. Es war alles weg. Interessant.
Genau so. Also bis die Leichenschändung halt so, dieses war noch, das ist irgendwie eklig und halt, dass es geschmacklich echt drüber ist. Aber ja, jetzt beim Schauen, da war echt viel davon und noch andere Kram.
Ja, so sieht's aus.
Ja, ja.
Nun gut,
ja, ja.
Bevor wir uns dem Ganzen hier nähern, Basti, sag uns doch mal bitte kurz, welche Menschen haben diesen Film verbrochen? Also hinter der Kamera.
Ja, ich hatte es ja schon gesagt, der Regisseur Alex de la Iglesia, der wurde hier dafür verpflichtet. Ursprünglich sollte ja eigentlich der Bigas Luna, sollte hier den Film Regie führen und der hatte auch tatsächlich einen ganz anderen Cast im Hinterkopf.
Madonna.
Da war zwar Javier Bardem mit dabei, aber Madonna sollte dann eigentlich dann die von jetzt dann Rosie Perez gespielte Perdita spielen.
Hätte auch gepasst.
Und Dennis Hopper sollte dann die Rolle von James Gandolfini übernehmen.
Oh, das wäre geil
und
gewesen.
Irgendwie, ne, dachte ich mir auch so, das klingt ja schon mal spannend. Dann gab es tatsächlich nochmal so einen Wechsel, wo man dann auch teilweise Johnny Depp im Gespräch hatte und Ray Liotta sollte dann den Dumas spielen. Oder der wird ja hier eigentlich an der Dumas, wir sprechen den nicht aus, wir sprechen nicht Dumas aus. Aber genau. Und dann, als die Produktion vorangeschritten ist, ist dann der Luna halt gedroppt worden und der Iglesia kam dann rein und ja, mit eben halt diesem Cast, den wir halt hier sehen. Ja, was man vielleicht zu Iglesia sagen soll, der hat einen sehr krassen Anarcho-Humor und das ist in jedem seiner Filme ist das halt mit drin. Also wer besagten Film El Dia de la Besta mal gesehen hat, also gerade wenn es um Gewalt, um Schutzbefohlene geht, also Babys getötet werden oder sowas halt, das ist bei ihm sozusagen so, läuft unter Spaß. Genau, ich kenne von ihm einen Kurzfilm, den habe ich auch sehr gerne gesehen, der ist übrigens auch auf der Blu-ray oder auch DVD-Veröffentlichung von El Dia de Besta ja auch mit drauf, der heißt Merenda Assassinas, so ein schwarz-weiß 16mm Kurzfilm, der ist sehr unterhaltsam, hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ich eigentlich fast alle seine Filme nicht gesehen habe. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Bei mir geht's ähnlich. Ich weiß, dass ich Matt Serkis von dem ewig auf dem Schirm hatte und ich glaube, also ich erinnere mich dran, dass ich den dann auch dachte, ich fange den mal an und dann abgebrochen habe, weil ich es einfach nicht sehenswert fand. Und ich glaube, Oxford Murders und Allein unter Nachbarn habe ich, das sagt mir irgendwas, da klingt was an, aber es ist eben, die sind ja auch alle schon älter. Die habe ich auch wahrscheinlich vor mindestens 15 bis 20 Jahren gesehen. Und bei dir,
Udo? Ich habe Oxford Murders gesehen und fand den ziemlich lame und echt nicht gut. Und dann habe ich El Bar oder The Bar gesehen, der echt stark einsteigt und dann ganz rapide den Bach runterging für mich und mit dem ich auch echt nichts anfangen konnte Richtung Ende hin. Und der richtig angefangen hat mich ab einem gewissen Punkt, wo es abwärts geht für die Kenner des Films. der mich richtig genervt hat, der richtig angefangen hat, mir so sehr auf den Senkel zu gehen, dass ich mehrfach kurz davor war, den abzudrehen. So, und damit hört's bei mir auch schon auf mit der Kenntnis von den Filmen dieses Mannes. Den Rest habe ich mal so durchgeschielt und kenne den anderen Kram nicht. Tja, genau. Okay.
Das Ganze hat uns geschrieben, David Traber, Barry Gifford und, ach du meine Güte, Jorge und ach du
Jorge.
Jorge, aber der Nachname ist Maria. Ja, danke schön. Vielen lieben Dank. Die haben den Film geschrieben und Della Iglesia hat dann halt noch mit reingeschrieben, hat also seine Ideen noch mit reingeschrieben. Da kommt's her. Das Ganze basiert aber auf der Figur der Perdita Durango, die in dem Film Wild at Heart von 1990, der David Lynch Film.
Genau, der auch von Barry Gifford, der das Buch dazu geschrieben hatte.
Exakt das, genau. Exakt das, richtig. Der fehlt mir tatsächlich nicht, also den müsste ich mir tatsächlich wirklich, also den will ich schon sehr lange sehen, fehlt mir noch.
Der ist sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr guter Film. Ja, wirklich, tatsächlich, den mag ich sehr. Also, ich bin ja ein großer David Lynch Fan, aber Wild at Heart ist einfach ein besonderer, starker und wirklich guter Film.
Na, weil er diesen Ruf hat, hatte ich ihn auch schon mal mit meiner Mitbewohnerin Miranda angefangen gehabt, soweit ich mich erinnere, und wir haben den abgebrochen, der hatte uns nicht gecatcht. Aber der hat ja genau diesen Ruf eines Kultfilms auf jeden Fall und der ist jetzt durch Perdita Durango auch wieder auf der Liste gelandet, um mal zu schauen, ja, um ihn einfach zu schauen und zu sehen, wo alles herkommt.
Ich glaube, bei David Lynch muss man halt auch in der richtigen Stimmung rangehen. Ne? Genau. Wenn man mal so richtig im Mut drin ist, kann man halt auch sowas wie Inland Empire einfach super gut genießen. Aber dafür muss man halt auch in der Stimmung sein. Und ich glaube, so ist es bei dem Teil hier, bei Wild at Heart halt auch. Der ist schon ziemlich auf die 12, ist halt ein richtiges Lynch-Road-Movie mit auch noch so einem leichten Wizard of Oz Fantasy-Einschlag. Also das ist halt schon eine sehr besondere Mixtur. Ja.
Und Barry Gifford hat ja auch Lost Highway geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Jupp.
Von Lynch. Und das ist ein Film, den finde ich zum Beispiel, der bringt mich jedes Mal in die Stimmung. Da brauche ich keine extra Stimmung. Den mag ich sehr.
Dann sollten wir hier unbedingt noch erwähnen, der Film ist geschnitten von der Theresa Font. Die hat ziemlich viele gemacht, ziemlich viele Filme geschnitten, die ich alle wirklich nicht gesehen habe. Es ist wirklich so, die hat eine riesengroße Liste. Also ich habe ja auch sowas wie Don Quixote zum Beispiel. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Steht ja auch auf der Liste.
Der von Terry Gilliam oder ein anderer?
Der von Terry Gilliam, den er dann 2018 fertiggestellt hat.
Oh Gott, ja, guck da bloß nicht rein. Oh.
Genau, der ist ja so verrissen worden, da hatte ich auch keine Lust mehr, den zu schauen.
Wirklich, es ist einer, also ich habe so eine ganz kleine Liste von Hassfilmen, die ich wirklich hasse und der steht ganz dick mit drauf, der ist so schäbig, ehrlich, das ist ein ganz schäbiger Film, es ist ein grauenhaftes Drehbuch, der ist so menschenverachtend, so frauenverachtend, der ist so, ehrlich, wirklich, der hat mich richtig zur Weißglut gebracht, als ich den gesehen habe, wirklich, dass der... Ich weiß, warum das Schicksal immer wieder versucht hat zu verhindern, dass Gilliam diesen Film machen kann. Ehrlich. Ja.
Okay.
Naja. Okay. Aber sie hat auf jeden Fall Pain and Glory gemacht und Parallel Mothers und hat also sozusagen auch eine internationale Karriere, also nicht nur im spanisch sprechenden Raum, sondern auch im internationalen Raum und genau, dann sollten wir unbedingt mal über Flavio Martinez Lebbiano sprechen. Der hat nämlich die Kamera gemacht. Da habe ich schon ein paar Takes nachher noch mit dazu zu sagen. Der hat sich vor allen Dingen auch als Action-Kameramann wirklich verdingt dann auch in den Jahren danach. Der hat dann auch ein paar Liam Neeson-Filme mitgemacht. Unknown zum Beispiel, Retribution hat er gemacht. Der ist aber auch verantwortlich für diesen Snoop Dogg-Film Bones. Also da hat er die Kamera gemacht. Und dann hat er aber, finde ich übrigens, sehr, sehr gut The Shallows gemacht. Diesen Hai-Film.
Oh ja.
Den mochte ich wirklich sehr. Also es war ein ganz fantastischer Film. Von der Spannung her, aber auch von der Kameraarbeit. Also das war guter Mann.
Der ist großartig. Einer meiner liebsten Hai-Filme. Und ich bin ja bekennender Fan des Genres. Ein absoluter Top-Film. Super.
Genau. Hier gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Menschen, die wir mit erwähnen sollten. Einer, der hier noch vielleicht ganz besonders erwähnt wäre hier noch der Simon Boswell. Der hat hier den Score gemacht. Dass der den Score macht, kann ich mir nur erklären, weil Dale Glazer halt ein absoluter Filmfan ist. Ein wahnsinniger Filmnerd ist. Und Phenomena ist die erste Filmarbeit, die Boswell gemacht hat. Und das ist sozusagen auch gleichzeitig der größte Score, den er mitgemacht hat bis dato. Also ich habe immer, wenn ich einen Argento-Film sehe, habe ich meistens immer die Musik dazu im Ohr. Und bei Phenomena geht's mir genauso. Udo, wie ist es denn bei dir?
Ja, bei Phenomena geht mir das tatsächlich auch so. Ja, ich unterschreibe ich einfach.
Jetzt ist die Frage, habe ich jemanden vergessen, den ihr unbedingt erwähnt haben wollt?
Nee, auf meiner Seite nicht. Fred, du?
Nee.
Ja, Fred, kannst du nahtlos weitermachen. Genau.
Aber das mache ich doch. Im Cast von Perdita Durango sind einige Leute, von denen ich denke, dass ich sie bei Perdita Durango Haupt zum ersten Mal wirklich wahrgenommen habe, so intensiv. Und das sind schon mal die zwei Hauptpersonen. Rosy Perez in der Titelrolle der Perdita Durango, die ich wahrscheinlich auch eher schon mal in Weiße Jungs Brings nicht gesehen habe und später in Night on Earth auf jeden Fall. Der letztere auf jeden Fall auch ein sehenswerter Film. Und Javier Bardem, würde ich sagen, habe ich auch zum ersten Mal bewusst in Perdita Durango wahrgenommen, auch wenn ich ihn möglicherweise eher schon gesehen habe. Und ich liebe ihn ja in einem Film, der vom Genre her gleich ist wie Perdita Durango, ist ja Country for Old Men. Es geht ja so grob auch gewalttätige Groteske, grob gesagt, in der Wüste spielend. Also da gibt es ein paar Parallelen. Auch da spielt den Bösen, nur County for Old Men ist halt ein Film, der richtig gut funktioniert, meiner Meinung nach. Bösewicht in James Bond, böse kann er halt. Und Beautiful, ich glaube von dem Macher von dem mit Leonardo DiCaprio, wie heißt er? Ihr wisst, was ich meine?
Alejandro
genau.
González Iñárritu.
Iñárritu, genau. Und von Birdman. Von dem ist, glaube ich, Beautiful. Den hatte ich auch gesehen. Also, ja, Javier Bardem ist, denke ich, halten wir alle für einen sehr brauchbaren Schauspieler. Und ich glaube, auch James Gandolfini ist mir da zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Und ich habe nie die Sopranos geschaut, nur mal die erste Folge, mit der ist er groß geworden. The Mexican mit Brad Pitt, da ist er mir noch aufgefallen, dann später. Und ein Vorbild für Perdita Durango in True Romance hat er auch mitgespielt. Oder zumindest einen ähnlichen Film. Rosy Perez in der Titelfigur. Romeo wird von Javier Bardem gespielt. Das ist quasi das Liebespärchen da drin. Und der Gegenspieler auf Polizeiseite, von der USA-Polizeiseite, FBI-Seite, ist James Gandolfini. Dann haben wir zwei Jugendliche. Amy Graham spielt die Estelle, die auch schon mal quasi entführt wurde in From Dusk Till Dawn. Und daher kennt man sie wahrscheinlich auch noch mit am ehesten. Und in Jackie Brown hat sie mitgespielt. Und ihr Lover quasi, Harley Cross, spielt den Dwayne. Ansonsten interessant ist Screaming Jay Hawkins. Der spielt den Adolfo, der bei den Voodoo-Ritualen, also bei dem Pärchen, bei dem Horror-Pärchen, bei dem Killer-Pärchen ein bisschen mit hinten drin, immer mit am Rand dabei ist. Aber spannend ist, dass er ist der Sänger und vielleicht sogar Komponist von dem Hit I Put a Spell on You, den jeder sofort wahrscheinlich im Ohr hat. Und hat auch bei einem Jim Jarmusch-Film mitgespielt, Mystery Train. Und ansonsten sind noch einige, die ich einfach ernennen werde, der Vollständigkeit halber, auch wenn es Randfiguren sind. Da ist einmal der Bruder von Javier Bardem, der spielt den Bruder von Romeo. Also die Brüder spielen Brüder. Den kennt man sonst nur aus spanischen Filmen. Carlos Bardem spielt den Reggie. Dann haben wir Don Stroud als Crazy Eye Santos. Santos ist genau wie Perdita Durango eine Figur, die auch in Wild at Heart eine Rolle spielt, auch in Gangster Boss. Und den kennen wir aus den Schauspieler Don Stroud, aus Django Unchained, aus Bond, eine Lizenz zum Töten. Und ihr habt vielleicht Amityville Horror mehr im Gedächtnis, ich nicht. Gesehen habe ich ihn aber, da hat er auch mitgespielt. Und okay. dann haben wir noch, einfach weil es so gut passt, Damien Bichir oder so spielt Catalina, den Ober- oder Hintergrundbösewicht, der bis zum Schluss noch eine Rolle spielt. Und den kennt man aus Machete Kills und Hateful Eight und Alien Covenant. Passen alle drei Filme ganz gut zu einem Podcast, finde ich. Und zum Schluss Roger Cutney spielt Herbert, den Vater von der entführten Jugendlichen von Estelle. Und den kennt man auch aus Bond, eine Lizenz zum Töten. Und Total Recall und ein Film, den ich ja mochte, Remo.
Tödlich, aber unbewaffnet?
Genau, der damals als Bond.
Mit Fred Ward,
genau. Meinem Namensvetter. Der mal eine neue Bond-Reihe, ein Bond-Gegenmodell starten sollte, aber gefloppt ist. Ja, jetzt habe ich sehr ausführlich mal da durch den Cast gerusht. Ich gebe
das
ab.
Das war tatsächlich sehr ausführlich. Dabei belassen wir das. Das reicht an Menschen vor und hinter der Kamera. So, ich handle hier nochmal kurz den Inhalt ab. Natürlich mal wieder mit der qualitativ hochwertigen DVD-Hülle. und das lautet, sobald ich mich eingekriegt habe, wie folgt. An der Grenze zwischen Mexiko und Texas trifft die Ex-Prostituierte Perdita auf den durchgeknallten Romeo Dolorosa. Eine animalische Liaison beginnt. Romeo führt ein wildes Leben jenseits aller Gesetze und Tabus und lebt von der Inszenierung makabrer Voodoo-Rituale. Der Auftrag für Mafia-Boss Santos, eingefrorene Embryos in einem Truck nach Las Vegas zu transportieren, kommt wie gerufen. Vorher kidnappen die beiden noch ganz nebenbei ein amerikanisches Teenager-Paar, welches fortan der sadistischen Gewalt der beiden ausgesetzt ist. Für das Santeria-Ritual soll einer der beiden geopfert werden. Von Polizei und Mafia gejagt, kommt es in der entscheidenden Nacht zur Eskalation. Ja, so, gut. Da kann man genauso ansetzen. Heiliger Bimbam. Fred, was kannst du uns über das Opening zu diesem Film sagen? Der Einstieg.
Ich mag ihn.
Okay, erläutere.
Ich weiß nicht warum, aber dieser Leopard, der da zu schwülstiger Musik mit der nackten Rosy Perez anfängt, so kitschig, übertrieben, on the nose und mit dem Hintergrund, dass es später ja eigentlich in eine ganz andere Richtung geht, finde ich einfach, ich weiß nicht, das holt mich ab. Es hat was auch was ein bisschen James Bond-haftiges, deutet auf, dass, also es passt super zum Film, es geht ja um das Animalische, das ist das, was ich denke, was der Film ja rauskitzeln möchte, um dieses ungehemmte, unkontrollierte, das Tierische, und da ist der Leopard und Perdita Durango zusammen als Einheit, als die Raubtiere, die einfach nur töten wollen und lieben wollen. Ich finde, das ist eine gute Einstimmung und bis dahin fühle ich mich noch nicht ertappt, dass ich irgendwas mag, was ich nicht mögen sollte.
Okay.
Wie fandest du den?
Ich fand den Einstieg ehrlich gesagt auch ziemlich stark, sehr temporeich. Das ging direkt volle Lotte rein und hat mich auch in dieses Gefühl eben von diesem Dunstkreis aus Tarantino, Rodriguez, ja, ein bisschen Bond wird vielleicht auch drin gewesen, dann tatsächlich auch mit dem Saxophon und sowas. Auf jeden Fall hat mich das da erstmal sehr gut abgeholt, genauso wie auch danach noch so die nächsten, ja, aus dem Bauch, aus dem Kopf raus, vielleicht noch so 5 bis 10 Minuten, einfach so dieser gesamte Einstieg, weil ich den Eindruck hatte, durch die Bilder und die Musik, erstmal was sehr Hochwertiges hier zu sehen. So eine wirklich große Produktion, direkt mit Helikopterfahrt, Großstadt und Dunstschleier, viele Autos und das alles in so einem cremigen Bild, das hat mich erstmal doch ganz gut abgeholt. Basti, ist dir das auch aufgefallen, so auf visueller oder sagen wir audiovisueller Ebene? So hast du da auch Hochglanz verspürt und wenn ja, wo und wie?
Oh, das ist echt so eine super schwere Frage, weil das Ding ist halt, ich habe schon wieder das Intro komplett, also diesen Anfang mit diesem Leopard, ja, habe ich wieder vergessen. Jetzt, wo er es sagt, denke ich mir so, ja, stimmt, da war ja irgendwas, das taucht ja dann später im Film auch nochmal auf. Und dann haben wir ganz viele Helikopter-Shots, dann haben wir ganz viele Tracking-Shots zu diesem Friedhof. Wir sehen Rosie Perez da auf diesem Friedhof. Da haben wir so merkwürdige Begegnungen und dann haben wir die Kennenlernszene an der Grenze, ja. Und das passiert in den ersten 7, 8 Minuten passiert das ja alles. Also da passiert ja richtig, richtig viel. Mhm. Und ich habe erstmal versucht rauszufinden, Film, was willst du mir eigentlich erzählen? Also was ist das jetzt eigentlich gerade alles? Also warum sehen wir das jetzt eigentlich? Weil ich bin halt wahrscheinlich einfach viel zu altmodisch, aber ich denke, dass Filme aus der Zeit gerade in der Anfangsminuten so ein bisschen so Leseanleitung für einen Film mitgeben. Wo will der Film mit mir halt einfach hin? Mhm. Und ich habe das alles noch nicht so zusammenbekommen. Also ich habe da noch ein bisschen gerätselt. Dass das jetzt technisch vielleicht gut ausgeführt war, kann ich auf jeden Fall sagen, das sah gut aus. Also es fühlte sich wertig an. Aber was mir auch gleich aufgefallen ist, so ein bisschen so Balls to the Wall Score, also gleich so gerade bei Helikopter-Shots, so, das sind so alles so Money-Shots und dachte ich mir so, okay, vielleicht ist das ja so ein bisschen so ein Tony Scott mäßiges Ding halt. Das heißt also, du wirst jetzt erstmal beworfen und dann gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Also ich hatte da noch keine große Erwartungshaltung, sondern es war eher so ein Mascher. Mhm. Das trifft eigentlich ganz gut so, was ich da zu dem Zeitpunkt da so im Hinterkopf hatte.
Ja, das kann ich alles nachvollziehen, absolut. Ja, Fred, was wolltest du sagen? Entschuldige.
Na, ich fand die Exposition eigentlich gelungen in dem Sinne, was ich denke, dass der Film mit uns machen möchte. Und also der stellt die Figur Perdita Durango eigentlich in kurzen Sequenzen ziemlich gut vor. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Film möchte gern quasi einfach nur aus Prinzip Kontraste bieten. Also hochwertiges, konventionelles Kino und dann kommt aber, ich glaube, die erste Szene ist erstmal im Flughafen mit diesen, wo sie erstmal sitzt und dann gleich in so eine absurde, ich kann dir entblasen oder sowas, was da war, Szene. Ist dann nächste Szene mit den zwei Kindern, die sie bedrohen und dann bedroht sie die Kinder mit der Knarre und dann kommt die Asche ihre Schwester. Also das ist so, der Film möchte gleich sagen, hier geht's um Kontraste. Also sagt er gleich und die Hauptperson ist durchgeknallt. Die ist einfach unberechenbar. Und ob das jetzt gut ist, ist eine andere Sache oder ob er das wirklich gut macht. Aber das kam bei mir zumindest auch sofort direkt an. Also hier passiert was, wo ich nicht weiß, was als nächstes. Also ich werde nicht wissen, was in der nächsten Sequenz passiert. Das suggeriert mir der Film und das hält er auch eine ganze Weile so durch.
Dann bleiben wir doch direkt noch in diesen ersten Minuten und auch direkt bei der Figur von Perdita Durango. Die Frage geht auch nochmal an dich, Fred. Rosie Perez, konnte sie in den ersten Minuten für dich diese Figur gut rüberbringen, überzeugen in dieser Coolness und in diesen Szenen und in diesem schnellen Ablauf?
Ich finde, dass sie erst in Kombination mit Javier Bardem richtig überzeugt hat. Am Anfang hat mich das auch überrollt. Also ich wusste, was der Film damit wollte und dass ja alles, wie gesagt, unberechenbar ist. Aber am Anfang, es wirkte nicht stimmig an sich. Also es wurde klar gesagt, was er will, aber der war nicht fluffig, sondern genauso ineinander gestückelt. Und erst als die beiden aufeinandertreffen, finde ich, entsteht eine ziemlich interessante Chemie zwischen den beiden.
Ja, dann kommt die Dynamik um die Ecke, ne? Basti, hast du da noch was hinzuzufügen? Ist dir das auch so aufgefallen?
Also es ist tatsächlich so, weil du die Frage auch nochmal so gestellt hast und mit dem, was Fred jetzt gerade sagte, ich habe mich die ganze Zeit überlegt, warum ich so Schwierigkeiten mit dem Film habe, nicht wirklich reinkomme. Und je mehr ich drüber nachdenke, ist es aber tatsächlich halt auch die Rolle von Rosie Perez, also die von Perdita Durango, weil gerade am Anfang brauche ich eigentlich mein Handwerkszeug, um diese Figur zu verstehen, wo die herkommt, was die antreibt, motiviert und warum sie vielleicht sogar so unberechenbar ist. Und alles, was ich da sehe, ist, dass sie unberechenbar ist und Rosie Perez überspielt alles noch mit so einer Coolheit, mit so einer übertriebenen, fast schon chargierenden Coolheit, die mich halt niemals sozusagen in die Rolle abtauchen lassen. Ich habe jetzt wohl die Coole abgenommen, aber ich habe sozusagen nichts, was auch nur im Entferntesten auch nur irgendwie dahinter ist, abgekauft. Und da sie auch hin und wieder ein paar tonale Brüche hat in ihrer Rolle, die sich mir dann irgendwie nicht erklären, mir fehlt sozusagen so ein bisschen das Fundament. Und das Ding ist halt, ich weiß, was das Drehbuch da vorhatte, aber Rosie Perez kann es nicht umsetzen. Vielleicht hilft das ja weiter, Udo.
Ja, das hilft total weiter. Mir ging es nämlich absolut so. Ich habe die ersten Minuten da drauf geguckt und habe die ganze Zeit nicht verstanden, was die Schauspielerin von mir will, aber auch nicht, was der Charakter in dieser Geschichte von mir will. Ich kam da nicht ran. Ich fand die ganze Zeit, ich sehe das Schauspiel und nicht die Figur. So, also ich habe ihr die Coolness nicht abgekauft, tatsächlich, überhaupt gar nicht. Das fand ich sehr anstrengend am Anfang. Und es hat mir auch massive Probleme bereitet, dann bis zu dieser Begegnung irgendwie einen Zugang zu bekommen, so zu ihr. Das ging mir auch den Rest des Films am Ende irgendwie so, weil mir irgendwie zu wenig gegeben wird, was ihre Vorgeschichte angeht. Man kriegt ja dann nur diese Bruchstücke mit diesem Mord, ne? Einfach so, das wird einem so vor die Füße geschmissen, aber so richtig was an die Hand gibt's einem ja nicht, oder Fred? Oder überhaupt ist mir was entgangen?
Nee, das ist nur ganz kleine Bruchstücke, auch bei Romeo ist es ein bisschen mehr, was man zum Verstehen an die Hand kriegt. Nee, es ist, dieser Film lässt einen ganz schön alleine und irgendwie möchte man mit den beiden mitfiebern. Also er ist so angelegt, dass es so sein sollte. Gleichzeitig tun die laute Sachen, wo man nicht mitfiebern möchte und sie sind einfach unsympathisch und man kann sich nicht reinfühlen. Es ist, ist ganz spannend. Also es wird dann fürs Ende, wenn wir drüber reden, wenn wir so zum Fazit kommen, wird es ganz spannend, darüber das mal zusammenzufassen, was da schief gelaufen ist oder jetzt während des Gesprächs.
Auf jeden Fall.
Ich hätte da noch einen kleinen Vergleich. Udo und auch ich, wir hatten schon im Kino, gerade aktuell läuft Love Lies Bleeding, hier im Jahr 2024. Und den habe ich jetzt tatsächlich gesehen, also rund um jetzt die Sichtung von Perdita Durango. Und auch da gibt's Figuren, zumindest eine, die nicht so viel Backstory bekommt. Da kriegen wir auch nur Bruchstücke ab, aber der kaufe ich das ab, was also ihre Charakter angeht, ihre Figur angeht. Und da ist eine klare Regieanweisung wichtig. Das heißt also, ich kann ja sozusagen als Regisseur zu Rosie gehen und sagen, ey, du pass mal auf, das ist deine Backstory. Und ob die jetzt gesagt wird oder nicht, aber am besten was will ich davon spüren. Und das Ding ist, ich krieg nichts zu spüren von Rosie Perez, außer, dass er halt einfach nur so ein bisschen so dieses genervte, coole irgendwie nur hat. Und damit kann die mich halt null mitreißen, in gar nichts irgendwie, in keine Tiefe.
Das sehe ich ganz genauso. Das ist eine provokante Frage, die habe ich mir aufgeschrieben und eigentlich viel später fürs Gespräch, aber wir machen das heute mal ein bisschen wilder durcheinander. Sag mal, Fred, warum glaubst du, warum heißt dieser Film hier Perdita Durango und warum heißt der nicht Romeo Dolorosa?
Das ist einfach, hängt einfach nur daran, dass so einfach ist es gar nicht. Zum einen liegt es daran, dass Perdita Durango aus dem Wild at Heart Drehbuch stammt. Und das ja so eine Art, ich glaube, sich da dranhängen möchte. Also einfach die Entscheidung, um die Herkunft dieser Figur zu markieren. Und dann glaube ich, dass der Film eigentlich möchte, dass wir mit ihr mitfiebern, dass wir mit ihr mitgehen. Und sie ist ihre Entwicklung mitmachen, die aber, finde ich, nicht gut gelungen ist. Diese vom Biest, vom Tier, das einfach, sie ist ja diejenige, die vorschlägt, man könnte ja ein paar Leute entführen und vergewaltigen und essen oder so irgendwie so. Vielleicht eine andere Reihenfolge, aber auf jeden Fall. ist sie diejenige, die da die da eigentlich noch mal mehr reinbringt zu diesem Animalischen von Romeo, der das ja schon von Anfang an noch mehr ausstrahlt, mehr auf ihn treffen, dieses Unberechenbare. Und dann wechselt ja dahin, dass sie am Ende die Teenies freilässt. Dass sie da so, dass wir da mit ihr mitfühlen sollen und sie eigentlich so eine Art Identifikationsfigur für uns sein soll. Und das gelingt offensichtlich einfach nicht. Also bei mir ist es ja auch nicht gelungen. Ich fühle mich eher verstört, angezogen von Romeo, von Javier Bardem, von seinem intensiven Spiel, wo ich denke, ich würde, der Film macht mehr, dass ich mich mit ihm identifizieren möchte und es aber auf keinen Fall möchte, gleichzeitig, weil der so ein krasses Charisma hat, finde ich. Also in bestimmten Szenen zumindest. Mhm. Und ja, also der Gedanke wäre bei mir auch, dass der eigentlich jetzt, wenn der Film zu Ende ist, Romeo heißen müsste, der Film.
Ja, das war nämlich auch mein Gefühl. Gerade es kommt dieser Punkt, wo die beiden sich treffen und ab da sind die ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie im Duo unterwegs und es gibt nur wenige Momente, wo die irgendwie einzeln Dinge tun und dann sieht man da diese beiden Schauspieler und diese beiden Rollen. Ja, und vielleicht formulier du doch mal, Basti, was hast du da gesehen rein auf der schauspielerischen Ebene, wenn du die beiden dann ab diesem Punkt nebeneinander siehst?
Meinst du jetzt im Zusammenspiel die beiden zusammen oder jetzt losgelöst allgemein jetzt das Schauspiel im Film?
Das Schauspiel ab diesem Punkt, wenn du die beiden so siehst, egal ob jetzt gemeinsam agierend oder halt jede Person für sich, aber so wenn du die beiden Mimen mal gegenüberstellst ab diesem Punkt, wie waren deine Eindrücke?
Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, dass Rosi Perez super genervt war, dass Javier Bardem in jeder Szene eigentlich nur übernimmt und einfach so drüber ist und Iglesias das gemerkt hat und dachte, okay, das lasse ich drin, das ist eigentlich ganz cool, dieses Genervte halt und das sozusagen als Stilelement mit eingebaut hat.
Geil.
Das ist ein Hot Take.
Ja, aber da könnte ich glatt einen Stempel draufsetzen, das klingt nach einem sehr guten Hot Take. Wie fandst du ansonsten das Schauspiel von Bardem? Also jetzt mal ganz, ganz konzentriert auf ihn geguckt?
Ah, das Ding ist halt, also es ist eigentlich, man kann wirklich sagen, der hatte keine Leine. Der war wirklich frei. Mhm. Und der hat der hat nichts vorgegeben bekommen, das merkst du halt richtig. Der ist teilweise richtig lost. Und das ist auch so mein Problem, was ich mit diesem Film habe. Der hat so ein paar einzelne Momente, wo du sagst, so, Alter, leck mich da am Arsch, das hat mich gerade umgerissen. An dem Flugzeughangar zum Beispiel, wo der den Jungen bedroht, wo du wirklich das Gefühl hast, der will den jetzt tatsächlich gleich killen halt. Mhm. Und die Situation wird halt irgendwie noch aufgelöst. Das war zum Beispiel wirklich echt krass halt. Diese ganze Voodoo-Nummer dachte ich mir auch so, Alter, ihr hättet das mal stagen und proben und mal üben können. Das war so ein, ich probiere das jetzt mal einfach mal komplett bekloppt zu sein. Alle haben gesagt, cool, jetzt sind wir die Szene durch. Und ich lese, ja, das ist schon okay. Also das war dann halt einfach so drüber. Und also es hat mich eher ratlos zurückgelassen. Also gerade diese ganze Voodoo-Sache und ich habe sowieso allgemein ein Problem mit Voodoo im Film, ich das meistens immer doof finde. Es gibt selten Filme, wo mich das überzeugen kann. Der gehört nicht mit dazu, auf gar keinen Fall. Nee, also hier muss man wirklich sagen, Einzeldisziplin teilweise gut. Der Einzige, der mich von den Schauspielern hier komplett abgeholt hat, weil er ein Profi ist, ist halt einfach fucking James Gandolfini. Ja. Oh, ja. Ich habe mich sowas von gefreut, weil das Ding ist halt, der wusste ganz genau, ich habe eine Agenda, also meine Figur hat eine Agenda, der hat sich wahrscheinlich seine eigene Backstory geschrieben und wusste ganz genau, und da muss ich halt nur dranbleiben. Dann hat er so seine Gimmicks, die er immer macht, so mit seiner Lippe zum Beispiel immer, also mit der Zunge, die so über die Lippe immer fährt so ein bisschen und dann so diese so Mund leicht auf und so ein bisschen so genervt gucken, das kriegt er hin. Der ist immer kurz vor der Kante zum Chargieren, aber er macht's nicht. Also das ist so ganz, 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 ganz cool noch irgendwie. Also der war so mein Lichtblick, so was das Acting betrifft. Und ansonsten ist das schon ganz schön wild. Ja, wie seht ihr denn das?
An den Lichtblick mache ich sofort den Haken dran, das sehe ich ganz genauso. Der Mann spielt hier ganz großartig, auch wenn ich nicht immer großartig finde, was ihm auf den Leib geschrieben wird, also drehbuchseitig das nicht immer großartig finde ich trotzdem super, was er daraus macht. Ich muss aber gerade ganz kurz nochmal zurückrudern, bevor ich das weitergebe an den Fred. Nämlich zu dem Punkt Voodoo und Schauspiel von Bardem. Ich finde ganz persönlich und mit dem Hintergrund, ich sehe Voodoo-Szenen in Filmen tatsächlich ganz gerne. Schande über mich, aber da habe ich einen Softspot für. Ich finde tatsächlich, das ist eine der Stärken dieses Films. Diese Voodoo-Szenen, das sind die Momente, die mich wirklich interessieren und wo ich Bock hatte zuzugucken, wo ich wirklich Faszination hatte, obwohl das so drüber war, obwohl das teilweise auch wirklich zu weit ging an manchen Stellen, dennoch muss ich sagen, das fand ich stärker als viele andere Dinge in diesem Film und hatte da dann irgendwie Bock auf diese Szenen und auch Bock auf dieses Ausartende und auch Bock darauf, dass er da einfach völlig entgleist und durchdreht, weil ich manchmal solche Entgleisungen tatsächlich in einem Film ganz gerne sehe, so von der Leine gelassen. Fred, sag uns doch mal unbedingt. Was.
Ich habe ganz viel zu sagen. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Also erstmal, ich bin bei dir, was das angeht, dass es mich catcht, das Spiel erstmal von Javier Bardem, das unkontrollierte, improvisierte, und ich verstehe aber absolut, was Basti meint, dass es quasi drüber ist und unkontrolliert und ungeübt, wie auch immer wirkt. Aber mir macht das prinzipiell Spaß. Also dieser Film sagt mir ja von Anfang an, dass er drüber sein möchte und gegen alles verstößt. Und dieser Film sagt ja auch explizit an einer Stelle, sagt der Vater von der entführten Tochter, sagt zu ihrem Freund, das sagen die ja mehrfach da, Kontrolle ist das, was uns was die Zivilisation ausmacht, so in der Art, ne? Also dass wir uns kontrollieren können, unterscheidet uns von den Tieren.
Ja, und eben sowas wie und niemals die Kontrolle verlieren, ne, irgendwie so.
Genau, und ich glaube, und da bin ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass es sogar tatsächlich genauso auch gewollt ist. Also auch wenn das so wirkt, als hätte Iglesias da einfach freie Hand gelassen, das ist so ein Oberthema, also das ist explizit eins der Oberthemen, dieses unkontrollierte Animalische. Und das kann durchaus eine Entscheidung gewesen sein, Javier Bardem einfach zu sagen, jetzt hier, mach drüber, mach einfach, es soll drüber sein. Ich finde, es funktioniert oft nicht. Bei dem Voodoo funktioniert es bei mir. Aber also das catcht mich auch. Ich mag Voodoo auch prinzipiell gern sehen. Wir müssen auch unbedingt noch über den schönen Voodoo-Film mit Robert De Niro und
Angelhart.
Angelhart.
Ja, der ist toll.
Den möchte ich auch unbedingt mal wieder sehen. Und dann, da wir auch bei Romeo sind und bei diesem, was Basti gesagt hat, dass Perdita einfach der Background fehlt, da komme ich jetzt mal mit dem Background, denn zu Romeo und Perdita gibt's real existierende Figuren. Ich weiß nicht, ob ihr da auch drüber gestoßen seid oder nicht. Ich bin jetzt erst durch die Recherche drüber gestoßen. Und zwar kann es durchaus sein, dass Javier Bardem, gerade weil er mehr Hintergrund hat, viel logischer wirkt in dem Film oder viel nachvollziehbar insgesamt als Figur, als Perdita, weil das Romeo basiert auf einem Serienmörder in Mexiko. Und zwar Adolfo Constanzo hieß der. Der hat auch noch irgendeinen komischen mehrere Beinamen. Und dieser Typ, Adolfo Constanzo, war ein Teenie, der mit einer Mutter aufgewachsen ist, die absolut, also die Katastrophe gewesen ist, Voodoo und ähnliche Sachen praktiziert hat. Der ist, die sind ständig umgezogen und die haben Wohnungen hinterlassen mit lauter getöteten Tieren, totale Messi-Wohnung, aber halt mit Tierleichenteilen. So ist das Kind aufgewachsen, dieser Adolfo Constanzo. Der war sehr hübsch und hat angefangen zu modeln und hat aber parallel auch angefangen, selbst dann Voodoo zu praktizieren, Jünger um sich zu scharen, hat angefangen, Tieropfer zu für seine Voodoo, also genau das, was im Film quasi kommt, was auch im Film vorkommt, dieser Adolfo Constanzo hat einen Kessel des Blutes, wo der die Sachen reingeschmissen hat und später eben auch Menschenopfer. Der hat mehrere, um die 20, glaube ich, oder sowas Menschen getötet, die der speziell auch für seine Rituale mit seiner Gang, die er hatte, hingerichtet hat, um sie für Voodoo zu benutzen und in diesen Kessel des Blutes zu schmeißen. Da gibt's also zudem tatsächlich einen guten Background, der im Film auch aufgegriffen wird. Und da gab es was, woran man sich ein bisschen orientieren konnte. Und auch wenn die Figur Adolfo Constanzo allerdings eher auf der homosexuellen Seite war und eher männliche Jünger um sich geschart hat, muss er doch eine krasse Ausstrahlung gehabt haben. Und er war mit Gangster mit Drogenkartellen verbandelt, wo mit denen der auch zusammengearbeitet hat und teilweise die sich auch bekriegt haben und der hat einmal eine ganze Drogenmafia-Familie entführt, um sich an denen zu rächen und da irgendwie 7, 8 männliche Familienmitglieder hingerichtet. Und der trifft auf eine Sarah Altrete und die werden ein Paar und das ist auch ein bisschen das Vorbild für Perdita Durango. Und die läuft mit Adolfo Constanzo mit, fängt an, immer mehr sich zu involvieren in diese Clique, fängt an, selbst an den Ritualen teilzunehmen und irgendwann auch wahrscheinlich selbst Menschen umzubringen. Und am Ende verrät sie ihn an die Polizei. Also, ich fand das wahnsinnig spannend, dass dieser Film tatsächlich ein bisschen Realität drin hat. Weil gerade
jetzt habe ich eine Anschlussfrage mal dazu. Weil das, was du da erzählt hast, ist eine super spannende Geschichte, die ich gerne gesehen hätte. aber dieser komplette, sinistre, wirklich furchtbare Unterton, der ist in diesem Film ja gar nicht drin. Das verkommt da hier zu so einer Kirmes hier.
Zu einer Kirmes?
Na, also so ein Rummelplatz. Also das ist alles so ein bisschen so Zirkus, Zirkusnummer hier. Aber ja, das hat nichts Sinistres. Also nichts Böses oder so. Und Javier Bardem spielt das auch gar nicht so böse. Der ist so locker, fluffig, hat nur so ein paar...
Findest du? Das ist bei mir komplett anders angekommen. Also ich finde die beide als das absolut Böse. Also bei mir, ich finde es verstörend, dass es dann so klamaukig wird, aber die Momente, wo er eben so animalisch ist, kommt das bei mir auch an. Ich finde, er hat eine krasse Ausstrahlungskraft und eben auch dieses bedingungslos Böse. Einfach nur des bösen Willen töten, und das kam bei mir schon an. Ich fand,
das ist spannend. Ich muss das ein kleines bisschen unterstreichen, denn ich habe mir sogar aufgeschrieben, ich habe ein Problem mit ganz vielen Tonalitäten, und Tonalität ist gleich definitiv noch ein Stichpunkt, da möchte ich auch gerne drüber sprechen, aber jetzt ganz explizit auf diesen Punkt gesehen, habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass ich hier Horrormomente spüre, und vor allem wahrscheinlich einen, und das ist dieser Moment, nachdem Bardem auf ziemlich blutige Art und Weise diesen einen Gangster ausgeschaltet hat, dem er das Geld geschuldet hat, den er da niedermacht und dann völlig zugekokst mit der Teenagerin auf der Tanzfläche landet und dann da mit Blut im Gesicht super animalisch irgendwie agiert auf dieser Tanzfläche. Und ganz ehrlich, ich habe da puren Horror verspürt an dieser Stelle. Das fand ich dann gar nicht so grotesk oder zirkusartig, sondern wirklich bedrohlich. Ich fand das sehr erschreckend
an dieser Stelle. Ja, die Szene, da gebe ich dir tatsächlich recht, ja. Mhm. Aber davor irgendwie gar nicht.
Du meinst wirklich die Voodoo-Szenen, ne?
Ja, die auch auf jeden Fall. Mhm. Die waren ja eher lächerlich inszeniert.
Weil ich finde, zum Beispiel, um noch ein zweites Ding zu nennen, wo ich ebenfalls wirklich schockiert vom Monitor saß, das ist die Stelle, wo sie quasi auswählen, wen sie entführen. Das war für mich wirklich eine harte, erschreckende Szene, die mir wirklich einen tiefen Schlag in die Magengrube versetzt hat. Wegen dieser ganzen Menschen, die nicht reagieren, wegen dieses Wahnsinnigen, der da einfach tut, was er möchte. Und mit den Menschen einfach tut, was er will, ohne dass sich da irgendwer zur Wehr setzen kann, die einfach da völlig bedingungslos irgendwie dem Willen dieses Irren ausgeliefert sind. Ganz ehrlich, das hat mich maßlos erschreckt, und das fand ich auch so drüber, wie es gespielt war, völlig verstörend. Basti, wie war die Szene für dich denn?
Ich weiß, was er wollte, und ich dachte mir so, ich müsste mich doch jetzt eigentlich unangenehm fühlen, und weil die Szene, wenn du so drüber nachdenkst, super unangenehm.
Ja.
Aber es war nicht so eingefangen. Das wirkte so random, und die Art und Weise, wie sie sich davor unterhalten haben, das wirkt, und da hast du es schon vor uns gesagt, nämlich Tonalität. Ich dachte so, Film, was willst du denn jetzt eigentlich? Vielleicht sind wir wahrscheinlich bei dem Punkt, den Friedhelm ganz am Anfang gesagt hat, das ist ein Film der Kontraste, dass er so Gegenüberstellung macht. Das heißt also, im Auto ist es noch lustig, aber dann machen wir halt ernst. Mhm. Das Problem ist, dieser Sprung, der klappt jedes Mal nicht. Ja. Der Schlag in der Magengrube fällt bei mir in den meisten Fällen aus. Der geht immer komplett ins Leere.
Das ist spannend. Bei mir ist es genau...
Genau, wie sehr hat dich das Ding geschlagen?
Der extrem, also genau, wo das raussucht. Ich glaube, bei mir, also ich habe genau das gleiche Problem wie Basti, aber von der anderen Seite her. Also bei mir haben die Schläge in die Magengrube gepasst, aber der Kirmes-Aspekt quasi, dieses Klamaukige, das ist das, was mich nervt oder was mir den Film so richtig nochmal extrem schwierig macht. Bei mir ist es genau andersrum. Also bei mir kommen diese ganzen brutalen Szenen auch als brutal und bedrohlich an, oder auch die beiden als bedrohlich an, und wenn die dann... Also zwei ist eine Szene, ist ja auch die dann, wo die klamaukig im Auto sitzen, hinten die frisch entführten Teenies, die total panisch sein sollen, was so irgendwie nicht so richtig rüberkommt. Und die fangen an, also kriegt ja noch einen Schlag ins Gesicht, der Junge, und dann sind die so total übertrieben drüber. Und da weiß ich, was der Film möchte mit mir. Und da denke ich so, ich weiß jetzt, du möchtest halt den Kontrast aufmachen und du möchtest, dass wir zeigen, dass die drüber sind. Aber ich finde das nicht cool. Also der Film suggeriert ja die ganze Zeit auch, dass er eigentlich auch cool sein möchte. Der Film hat so viel Potenzial, so theoretisch, wenn man sich das aufschreibt für, ich bin eine Satire auf alles, oder ich versuche zu zeigen, wie schlimm Menschen sein können. Und da macht aber die Schere dazu auf, dass das eigentlich alles gleichzeitig total coole Leute sind, so das Tierische. Und ja, das ist so spannend, dass das da auch nicht funktioniert, weil was ist denn Tarantino wieder anders? Ne? Das ist doch eigentlich auch das Gleiche, aber da funktioniert es oft. Dass der Film verwirrt mich quasi aus der anderen Perspektive. Als Bastis.
Da gebe ich euch irgendwie beiden recht. Fred, dir gebe ich auf der einen Seite absolut recht. Ich sehe es genauso mit. Diese Momente, die du geschildert hast, die wirken bei mir, und der Humor wirkt bei mir überhaupt nicht. Der läuft bei mir völlig ins Leere und zerstört an vielen Stellen die Stimmung des Films komplett. Genauso wie die grotesken Momente, diese Zirkusmomente, dieses Bescheuerte, was da manchmal darüber kommt. Da gibt's noch ein paar Szenen, da kommen wir gleich drauf. Irgendwie allein diese Straßenschießerei mit dem Polizisten ohne Deckung auf der Straße und so Nummern, oder dieses plötzlich aus dem Nichts überfahren werden und bla und blub. Diese Nummern. Auf der anderen Seite kann ich das auch greifen, wie der Basti das geschildert hat, mit diesen, wie hast du es genannt, die tonalen Sprünge, ne, dass die einfach nicht funktionieren, dass dieses Hin- und Hergependle nicht funktioniert, sehe ich vollkommen. Dann ist das nur halt hier wahrscheinlich so ein bisschen die Schwerpunkte, was jetzt bei wem von uns ein bisschen besser wirkt und ein bisschen weniger gut wirkt. Aber ich glaube, wir sehen es alle so, dass dieser Wechsel nicht funktioniert. Und dass da wirklich ein Problem ist hier im Drehbuch und auch in der Ausführung, in dem, wie der Film dann schlussendlich funktionieren soll und eben nicht ankommt. Ja.
Ich habe zur Vorbereitung für unser Gespräch habe ich mir zwei Szenen angeschaut. Und zwar einmal habe ich mir aus No Country for Old Men habe ich mir die Bedroom-Szene angeschaut, wo der Typ, der das Geld ja dann geklaut hat, wie hieß der hier, Josh Brolin, der ist ja bloß in einem Zimmer, und der andere, also hier der Javier Bardem, der schleicht sich langsam an. Man hat ihn dann noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Das waren einfach nur 5 Minuten so ein Clip halt. Du bist voll eingesaugt da drin. Du bist absolut eingesaugt. Es wird nicht ein einziges Wort gesprochen. Du bist da absolut drin. Da ist wirklich so die Zeit, die rast an dir vorbei und du fühlst dieses Ding. Und dann habe ich mir von Tarantino die Opening-Sequenz nochmal angeschaut aus 2009 in Inglourious Basterds. Draußen auf dem Land sitzt da draußen, also wo die jüdische Familie da hier unterm Haus halt ist. Dort. So, das ist super spannend, und ich weiß, was der Film danach oder die Filme dann auch insgesamt bewältigen müssen, rein erzählerisch eben halt. Und die schaffen es sozusagen, also Tarantino natürlich sowieso, diese Tonalität tatsächlich vorsichtig zu shiften. Also zum Beispiel, ein schönes Beispiel wäre jetzt Kill Bill Tarantino. Da muss der so oft tonale Sprünge, muss der sozusagen mit uns mitmachen, und wir müssen die gehen. Und das macht zum Beispiel ja auch der andere Film mit Woody Harrelson und
Natural Born Killers.
Dankeschön. Der macht das ja auch. Der hat ja auch diese krassen tonalen Sprünge, hat der eben halt auch. Und der findet Mittel und Wege, wie der uns sozusagen mitführen kann, dass es eben halt funktioniert. Und ich sehe, was der Iglesias hier vorhat. Ich sehe das wirklich. Ich hab das Gefühl, ich glaube, ich weiß, was er will. Und das schafft er nicht. Und er schafft das aus so, so vielen Gründen, schafft er das einfach auch nicht. Und das liegt jetzt nicht am Drehbuch, weil du hast halt viel mehr Möglichkeiten, sondern da kommt da wirklich mit teilweise super konventionellen Kameraeinstellungen. Tony Scott Kamera, habe ich schon gesagt, Helikoptershots, dann alles in CinemaScope, Breitbild, und denkst du, Alter, warum hat denn der jetzt so einen Longshot halt einfach gemacht? Das macht gar keinen Sinn. Geh mit der Kamera da rein jetzt hier und Feierabend. Nee, das ist inszeniert wie so ein riesengroßes Epos. Mhm. Und im nächsten Moment verrennt er dich in solchen merkwürdigen Szenen, wie in den Voodoo-Szenen zum Beispiel, oder die irgendwo vom Fernseher einfach nur sitzen und sich irgendwelche Hentai-Pornos da anschauen. Und ich denke mir einfach so, nee, da ist kein roter Faden bei der Inszenierung halt auch mit drin. Also es ist wirklich nicht das Drehbuch, sondern es ist halt einfach diese Inszenierung. Der Iglesia, der hat da hier keinen roten Faden. Und das merke ich halt.
Mhm. Und ich möchte noch dazu ergänzen, er kriegt es auch einfach nicht hin, uns die Charaktere spürbar zu machen. Und das, ich meine, jetzt nicht nur die Hauptfiguren, sondern auch sämtliche Nebenfiguren, die alle so viel bieten, wo es dann auch einen Tarantino gibt, der es schafft in so einem, okay, Pulp Fiction ist jetzt so ein Paradebeispiel, klar. Aber der es da schafft, bis zur kleinsten Nebenrolle wirklich immer interessante Merkmale reinzubringen, sodass man sich für die Person interessiert, selbst wenn sie einen anekelt. Und auch das, Iglesias versucht hier interessante Figuren reinzuwerfen, aber schafft überhaupt gar nicht, dass ich mich für irgendwen von denen interessiere. Ob es der Mann mit den Hentai-Pornos mit nur einem Arm ist oder ob es irgendwie der Sidekick-Polizist ist oder was auch immer. Auch der Vater von dem Entführten, Teenagerin und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, die interessieren mich alle überhaupt gar nicht. Nicht greifbar. Fred, fandst du irgendjemand von den Nebencharakteren greifbar?
Na, am ehesten James Gandolfini halt. Weil das ein Prototyp, es ist halt ein Prototyp, den wo man ganz schnell andocken kann und der spielt halt routiniert. Nee, also mich catchen halt genau so einzelne Momente in diesem Film, wo ich mag's ja an sich drüber, ich mag das den Tabubruch und das Groteske. Das sind alles Sachen, die ich mag und so einzeln. Wenn du gerade den Vater sagst, einzeln die Szene, wo diesen quietschebunten Haus sind und der da in diesem komischen Bauchtrainer vom Fernseher sitzt, die
Szene. Ganz kurz, Fred, das Ding heißt Appflex. Kein Scheiß, das Ding heißt Appflex. Und meine Mutter hatte einen Appflex gehabt.
Oh, das sieht so geil nach 90er oder 80ern aus, das ist so Hammer. Okay. Wo mit seinem Appflex da auf dem Sofa sitzt, ja. Und das ist eine Szene, die ich als sich, nur die Szene, nicht, also nur die Szene für sich ist was, wo ich einfach nur, weil es die Szene gibt, mag. Aber es gibt halt kein großes Ganzes in dem Film. Das ist das, der hat so einzelne Momente, wo ich denke, eigentlich witzig oder eigentlich cool, aber es gibt keinen, genau wie gesagt, ich fühle einfach mit niemandem mit. Ich werde da nicht durch den Film getragen und am Ende sogar, die sagen, die letzte halbe bis eine Stunde ist
Ja, und dann kommt das größte Drama eigentlich noch oben drauf, denn dann gibt's eigentlich ja noch die Action-Seite des Films und die versagt in meinen Augen eigentlich fast komplett. Da gibt's Action-Set-Pieces, einmal bei der Voodoo-Geschichte, wo die Ballerei losgeht, die wirklich grauenerregend ist. Also ich weiß nicht, müsst ihr gleich gern auch noch mal was zu sagen, aber eine schlimm inszenierte Action-Szene. Dann gibt's alleine dieses, wie Screaming Jay Hawkins eins über die Omme kriegt, was ich auch ganz fürchterlich grauenhaft finde, und ich mag Screaming Jay Hawkins wirklich gerne, egal ob jetzt als Musiker oder als Schauspieler. Ich finde den Mann ziemlich stark, aber nicht in dieser Szene. Und dann gibt's ja später auch noch diese Action-Nummer, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, an dem Laster mit den Embryos, diese Ballerei. Basti, bitte, sag mir mal deinen Eindruck von dieser Ballerei.
Das ist tatsächlich die Szene, die ich vor uns auch wirklich gemeint habe, wo ich dachte so, was ist denn das für eine merkwürdige Auflösung? Wie stehen die da? Und weil ich sag's so zum dritten, letzten Mal heute, Tony Scott. Also der muss so an Tony Scott gedacht haben. Mhm. Wie würde Tony Scott das jetzt halt machen? Die Kamera rennt frei rum, wir sind mal da, es wird wild hin und her geschnitten, die Bewegungen machen keinen Sinn, die stehen, du hast es uns gesagt, ungedeckt da, laufen los, natürlich gehen die Schüsse überall hin, als wären das halt alles, als hätten die in dem Leben noch nie eine Knarre gehabt. Mhm. Und am Ende sterben dann trotzdem ganz viele Menschen und random. Und ich bin in dieser Action nicht Teil davon. Ich bin nicht Teil dieser Action. Ich verstehe diese Action teilweise auch einfach gar nicht, weil die so merkwürdig aufgelöst ist. Und ja.
Es ist vollkommen behämmert, ne? Diese drei Polizisten genau in der Mitte der Straße, die einfach langsam nach vorne laufen und ballern. Ich war fassungslos. Fred, warst du auch fassungslos?
Ja, also der total unübersichtlich. Macht gar keinen Spaß. Hätte das so eine schöne Western-Style, also Neu-Western-Style-Szene sein können, eine schöne Schießerei in der Wüste. Und es ist einfach nur dämlich. Und dann noch, wie am Schluss James Gandolfini dann um den Laster ringsrum geht und in Zeit, also nicht in Zeitlupe, aber so langsam quasi seinen Pistolenarm hebt, um den Typ im Laster abzuknallen. Also, ja, das war einfach alles ohne.
Da vielleicht einfach noch was aus der Szene mit rausgenommen. Dort sieht man in so einer Einstellung, so eine ganz lange Zeitlupeneinstellung, die Desert Eagle, also die Knarre, ja. Und wurde dir automatisch die Frage stellen, warum? Und mir wurde das natürlich klar. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, der Iglesias ist ja wirklich so ein absoluter Film-Nerd. Und der hat sein Filmwissen ja auch in diesen Film mit reingedonnert.
Ja.
Der hat also so viel zitiert. Ihm war es wichtig, dass diese Firma, wo die einbrechen, Stark Industries ist. Mhm. Ja, das war ihm wichtig, dass das erwähnt wird. Hallo, ich interessiere mich nicht nur für Filme, sondern auch für Comics. Hallo, siehste. Mhm. Diese ganzen anderen Referenzen, die da noch mit drin sind. Und gerade diese Details damit ausstellen, die aber für den Film absolut nichts tun,
ja,
ist für mich so der absolute zusätzliche Beweis gewesen. So, nee, der hat ja halt einfach echt keine Vision gehabt, was den Film betrifft. Und hat ja noch nicht mal überinszeniert, sondern hat halt einfach das Material irgendwie nicht so wirklich verstanden oder es ist nichts bei Gutes bei rumgekommen. Also das ist alles nicht kohärent und stimmig.
Genau.
Und so gibt es durch diesen ganzen Film immer wieder so unglaublich, und ich kann es nicht anders formulieren, so unglaublich stupide Momente. Wir machen mal eine kurze Schnellfragerunde. Mal gucken, ob das zu irgendwas führt. Also, los geht's. Fred, warum erzählt der Gangster, ne, der da abgemurkst wird von Javier Bardem, den hatte ich vorhin schon erwähnt, warum erzählt der ganz kurz vor seinem Ableben von der Falle?
Dass du meinst, Catalina ist das, genau, beim Koksen quasi, also nach dem Koksen.
Genau.
Und, na, einfach, weil es später nochmal erwähnt werden muss. Es macht keinen Sinn.
Es macht überhaupt keinen Sinn, ne? Der will eigentlich, der weiß, dass er die nächste Sekunde stirbt. Der ist ein Millimeter, ist der vorm Abnippeln, und dann hilft er ihm quasi noch und erzählt ihm von der Falle, in die er rennt. I mean,
das macht
what the fuck?
Keinen Sinn.
Also macht keinen Sinn. Okay, nächste Frage. Basti, die geht an dich. Warum murksen die beiden die Teenies nicht ab?
Ich glaube, der Film versucht uns sehr lange klar zu machen, dass die noch als Geiseln brauchen, wenn irgendwas ist. Zumindest versucht der Film das irgendwie uns weiß zu machen. Ich hab's geschluckt.
Ja?
Es hat aber keinen Sinn ergeben. Ja. Ich hab's geschluckt, aber ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt. Aber ich dachte mir so, okay, es muss ja irgendeinen Sinn haben. Und hin wieder gab's auch ein paar, ich sag mal vorsichtig, nette Gespräche oder zumindest dieser Anflug von, wir finden jetzt was über uns raus, Momente. Dabei muss ich wirklich sagen, die Amy Graham und der Harley Cross, die machen das teilweise wirklich sehr gut.
Mhm.
Also ich finde, da gibt's ganz viele Pluspunkte auf deren Seite.
Ja.
Mhm. Genau, aber nee, ganz ehrlich, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Die hätten die eigentlich relativ schnell abknallen können. Und zwar, nachdem die Polizei da eigentlich angerückt ist, eigentlich abhauen und danach in der Wüste und weiter geht's.
Das konnte ich dem Film nämlich auch einfach gar nicht abkaufen. Ich konnte das nicht schlucken. Ich habe die ganze Zeit ab dieser Szene, wo die dann da flüchten, wegen dieser Ballerei und so weiter und so fort, also wo quasi diese Geiselnahme wieder im Auto stattfindet, habe ich mich gefragt, warum bringen sie die denn jetzt nicht einfach um? Die wollten die gerade noch aufessen, ritualisieren und so weiter und so fort.
Ja.
Bumm. Und ich habe nichts von dem Film persönlich an die Hand gegeben bekommen, um irgendwie nachvollziehen zu können, warum die leben. Also das hat mich echt aufgeregt, das hat mich völlig fertig gemacht. Aber ich habe noch eine Frage in der Schnellfragerunde. Fred, warum werden ständig Leute überfahren aus dem Nichts?
Das habe ich mir, als du es gerade schon gesagt hast, kam ich auf eine Idee, weil das ist mir auch aufgefallen und ich wusste nicht, warum das einfach nur Running Gag sein soll. Der Vater, das ist ja der zweite, der überfahren wird, der wird in dem Moment überfahren, wo er halt logischerweise nicht auf die Straße guckt, wo er quasi die Situation nicht kontrolliert, also wo er zum Tier wird nach seinem eigenen. Er kontrolliert sich nicht selbst, sondern läuft einfach los und wird überfahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war, aber das würde zumindest zu seiner Person passen. Aber zu James Gandolfini, der am Anfang überfahren wird, ich glaube, das ist einfach, der Film hat so einen Hang dazu, genau zu so dämlichem Humor. Zu so Schenkelklopfer-Humor, der aber total unter der Gürtellinie ist, ja noch übertrieben, also untertrieben. Zu so, keine Ahnung, der meint es, glaube ich, einfach lustig. Es macht keinen Sinn. Es kommt also nicht an.
Jetzt hast du mir schon geholfen, weil ich hätte persönlich noch nicht mal sagen können, dass das Humor sein soll. Ich saß einfach nur vor der Mattscheibe und dachte, warum? Also ich war einfach ratlos. Weil es ist, also man muss es jetzt ja mal unterm Strich zusammenfassen, um das mal wirklich mal auszusprechen. Ja, wir haben hier einen Film, der sich mit Themen befasst wie Entführung, Vergewaltigung, wie schwarze Santeria-Riten, Sadismus, Masochismus, rituelle Leichenschändung und, und. Das sind jetzt alles wirklich...
Sex mit Kindern, das ist so viel Schlimmes, also so viel schwierig zu verdauendes Zeug da drin.
So ist es. Und ja. Dann kommen da solche Momente und da denke ich also irgendwie dann persönlich auch als Letztes an Humor, weil das irgendwie in diese ganze Soße...
Ja.
überhaupt nicht richtig reinpasst. Aber wo wir jetzt gerade mal bei diesen schwierigen Themen sind, irgendwie müssen wir über die auch ein bisschen sprechen, auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt, weil ich da gar nicht genau... Ich gebe das einfach mal an den Basti weiter. Wie fandest du den Umgang mit dem Thema Vergewaltigung in diesem Film?
Das ist der Grund, warum ich diesen Film ziemlich zum Kotzen finde. Um das jetzt vielleicht mal klar auszudrücken. Mhm. Weil das war wirklich so ein Moment, ich habe 2 Tage jetzt gebraucht, um einfach drüber nachzudenken. Ganz grundsätzlich, so eine Vergewaltigung im Film ist schon schwierig. Mhm. Es ist aber nicht so, also ich will das nicht sehen, aber wenn ich es in einem Film sehe, ja, dann muss was passieren in irgendeiner Art und Weise. Den Charakteren muss, also die Charaktere müssen damit arbeiten. Das muss was auslösen. Das muss eine Konsequenz haben oder eben halt auch ein dramatischer Höhepunkt sein oder wie auch immer. Also man muss halt damit halt was machen. Und Iglesia macht Folgendes. Er stellt sich auf die Seite des Vergewaltigers. Der Vergewaltiger, eigentlich beide, weil Rosie Perez ermuntert ihn ja noch dazu, steht dabei, guckt auch noch mit zu. Wenn man so will, vergewaltigt sie ja selber ja auch.
Mhm. Ja, macht sie.
Man gibt der Film, der Film gibt aber den Anschein, als wäre das einvernehmlich. Mhm. Das ist nämlich eigentlich das Schlimme am Film, dass der uns dann auch noch einreden will. Es hätte jetzt hier einvernehmlich sein können. Der will sich sozusagen dann nicht explizit oder klar ausdrücken. Der will das selber ein bisschen verschleiern.
Ja.
Und das hat mich so sehr geärgert, dass ich dem Film und das in dem Fall auch Iglesia auch übel nehme. Wenn ich jetzt weiß, wie der in anderen Filmen ja auch gerade mit Gewalt gegen Schutzbefohlene umgeht, zum Beispiel einfach Babys einfach mal fix töten, das ist ja relativ einfach, auch hier in dem Film. Mhm. Ich würde sagen, das ist gerade so noch irgendwie geschmacklos, aber es ist echt nicht schön. Aber auch die Kinder werden am Anfang einfach so random einfach abgeknallt, also wirklich abgeknallt. Das ist also eigentlich, wenn du es so willst, das ist wie so eine jugendaggressive Fantasie von einem Mann, der jetzt hier eine Vergewaltigung in seinen Film um einer Vergewaltigung willen in den Film einbaut. Und weil er das tut und weil der Film nichts damit macht, nehme ich ihn das ganz schön übel.
Ja.
Das ist sozusagen meine Meinung dazu.
Fred?
Das ist das, was ich auch von Anfang, also auch schon damals vor 20 Jahren aus dem Film mitgenommen habe. Und das ist für mich auch mit einer der schwierigsten Szenen, weil Gewalt ist noch, von Gewalt kann man sich irgendwie noch distanzieren aus irgendeinem Grund. Das macht der Film einen schon schwer. Aber diese Vergewaltigungsszene und dass der dann, dass dann die Vergewaltigten ja dann weiterhin quasi dann mitspielen, die agieren ja weiter zusammen und zwar so, als wäre eigentlich nicht viel gewesen, als wäre das kein Thema. Das ist so. Das, was dem Film die ganze Zeit, das Problem, was ich damit habe, ist nicht, dass der Dieter Puh bricht und auch so an sich die Vergewaltigungsszene finde ich furchtbar, aber das ist eine These, die kann man in den Raum werfen und dann, wie du sagst, müsste man damit arbeiten und das macht er nicht, sondern den ganzen Film überbricht er Tabus und gibt mir das Gefühl, er macht das nur genau deswegen. Nicht um eine Story zu dienen, nicht um da eine Kritik zu üben oder nicht um mit mir was anzustellen, weil das, ich finde es halt nur einfach nur furchtbar. Der Film hätte das Potenzial gehabt, dass ich mit den Bösen in dem Film mitfiebre und das Böse in mir reflektieren kann oder was auch immer. Oder ihr wisst, dass ich weine, denke ich, ne? Dass man so in diesen Zwiespalt kommt, dass man sympathisiert mit denen, die Schlechtes tun. Aber ich kann mit denen halt auch nicht sympathisieren. Und wie gesagt, es wird halt nichts aufgearbeitet, sondern es wird einfach nur gemacht. Und es wird alles nur für einen Gag. Und ich glaube, da erkenne ich halt, wie zum Beispiel bei diesem Autofahren oder bei diesen anderen, erkenne ich halt so eine Art, dass als wenn er einen Spaß dran hat, wirklich der Regisseur, als wenn das für ihn jetzt so ein ja. Gag ist und vielleicht ist das für ihn auch eine Art, das zu kompensieren, also damit umzugehen mit den Themen, aber mir reicht das auch nicht, um das dann in guten Umgang im Film damit zu sehen. Also selbst wenn man so eine Tabu bricht, muss man das irgendwie einbetten und aufarbeiten und ja, das ja, macht er nicht.
Nee, macht er nicht. Hat mich schlicht schockiert und ich möchte gerne den Basti zitieren, ich war richtig angekotzt. Weil dieser Film irgendwie, ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, der will mir irgendwie in diesen furchtbaren Momenten verkaufen, dass da irgendwas Cooles drin steckt. Ja. Irgendwie. Und mir auch wirklich da eine Perspektive aufdrücken, ja. In die ich gar nicht rein will. Dass ich konnte nichts mit der Art anfangen, wie das inszeniert war. Und ich sehe Vergewaltigung schlicht und ergreifend eh nicht gerne in Filmen, egal in welchem Kontext. Ja. Mag ich eh schon gar nicht, aber wenn es dann auf diese Art und Weise geschieht, wirklich, es macht mich fertig. Es hat mich lange danach noch beschäftigt und ich finde es nach wie vor nicht richtig sortierbar und leichtfertig und scheiße. So. Jetzt nicht wahnsinnig gut formuliert, aber es bringt's auf den Punkt. Die Tonalität in diesem Streifen ist echt, ich weiß auch nicht, da hat Iglesias sich völlig verrannt. Ich glaube, der wollte wirklich einen richtig coolen Roadmovie machen und dann ist voll vor die Wand gefahren. So, und um jetzt nochmal einen Schritt zurück zu tun, wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, mit dem, was wir eingangs gesagt haben, mit warum heißt der Film eigentlich Perdita Durango und mit Romeo und mit dem Blick auf die Tonalität und die Story und das Ganze drumherum und Backstory von ihm und wenig Backstory von ihr. Ich muss die Frage in den Raum stellen, im Endeffekt ein bisschen beantwortet habt ihr das ja schon, aber nochmal ganz klar formuliert. Worauf will dieser Film eigentlich hinaus? So, Fred, du hast es gerade schon gesagt, irgendwie sind das nur Versatzstücke. Basti, siehst du irgendeinen Kern dieser Geschichte? Ich meine, es hat ja eine Buchvorlage. Siehst du da irgendwas, womit man arbeiten kann?
Darf ich dem Fred kurz zustimmen, weil ich glaube, der wollte gerade schon was dazu sagen.
Klar. Ich kann was dazu sagen, weil ich denke, der Film, wir können es aus dem Film nicht rauslesen, wo der genau hin möchte, weil die eine Sache ist, der hat sich Desperado und Pulp Fiction und was ich als Vorbild genommen, True Romance, und hat sich gedacht, ich mache einen coolen Film, so wie du es gerade gesagt hast, Udo, und ich übertreib nochmal ein bisschen, indem ich es noch brutaler mache und schafft es halt nicht, auf die gleiche Art und Weise Gewalt zu stilisieren oder so darzustellen, dass wir es schaffen können, uns davon zu distanzieren als Zuschauer und es einfach nur widerwärtig finden, also weil wir es irgendwie zwischen Realität und was, ob das jetzt abgefeiert wird und einfach zu drüber ist abzufeiern, nicht entscheiden kann, oder er wollte eigentlich das Gegenteil, möchte uns wirklich da bei den Eiern packen und sagen, hier, guckt mal, das steckt auch in euch, ihr könnt das auch genießen, dass da was passiert und ihr sollt über euch selbst reflektieren, aber das schafft er eben ja auch nicht, weil er dann wieder in diesen Klamauk abrutscht und zu cool sein möchte. Aber was er genau Iglesias möchte, kann ich aus dem Film nicht rauslesen. Ich kann mehrere Möglichkeiten raussehen und sein Stil ist ja so uneinheitlich und so ein Kuddelmuddel, dass es einfach nicht erkenntlich ist. Aus meiner Sicht.
Ja.
Ich habe wirklich nur kurz überlegt, was will der Film eigentlich ausdrücken, was will er eigentlich sagen? Und wenn man weiß, dass Iglesias so wirklich sehr so einen Anarcho-Humor hat und auch so ein dem ist Attitüde hier wichtiger als Stringenz, als hier große Fragen. Das Problem ist, ihr habt es ja schon gesagt ganz am Anfang, ne? Da kommt dieser Leopard, da kommt sozusagen Rosi Perez, die da auf diesem Bett rumliegt, in diesen Seidentüchern, Laken da umhüllt und was passiert am Ende? Sie steht alleine da und läuft lang in Las Vegas und ist ganz alleine. Und wenn ich jetzt den Anfang und das Ende von dem Film nehme und alles dazwischen, ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich check das einfach nicht. Mit dieser Figur ist auch nicht wirklich viel passiert. Nee. Außer, dass halt ihr Stecher, ich nenne das jetzt einfach mal so, ihr Stecher halt einfach jetzt abgeknallt worden ist. Und das war's. Also das ist so, das verpufft einfach nur alles.
Und irgendwie hat Romeo ja auch, wenn man das jetzt mal irgendwie versucht zu destillieren, die weit interessantere Geschichte, auch wenn die jetzt immer noch nicht gut ist und immer noch nichts Großes ist, aber zumindest hat er eine Geschichte. Ne? Ja. So auch mit seiner, was ist es nochmal? Ist es seine Mutter? Nee, Oma, ne?
Genau, seine Oma auf dieser Oma. Petit Carib oder so ähnlich.
Genau, ja, genau, richtig. Und also, ne, so mit dieser Hintergrundgeschichte und diesen Briefen und so, da kriegt man ja zumindest irgendwie was an die Hand und man sieht auch bei dieser Figur irgendeine Form von Entwicklung. Und also er verändert sich eben auch durch das Treffen mit ihr. Sie verändert sich nicht großartig. Bei ihm tut sich da aber schon was, ne? Bei ihr vielleicht mit Eifersucht und solchen Sachen. Aber also, da wird einem echt wenig an die Hand gegeben. Ich habe da auch versucht, irgendwie einen sinnvollen Kern zu finden. Und gerade dieses Ende hinterlässt mich so ratlos. Meine letzte Frage der Schnellfragerunde wäre quasi gewesen, warum wird Perdita am Ende nicht festgenommen? Warum läuft die da frei durch die Gegend? Könnt ihr mir das erklären?
Es sind alle Polizisten in Las Vegas und suchen nach ihr. Es macht keinen Sinn. Und sie ist ja auch noch auf, das ist, glaube ich, Fremont Street, also das alte Zentrum von Las Vegas, wo man zuerst suchen würde oder zumindest zuerst entdeckt werden würde. Es macht einfach nicht so viel Sinn. Das
macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe da hingeguckt und dachte, was ist denn das? Ratlosigkeit
vor allem,
auf meiner Seite.
Vor allem ist es schwierig, weil ja sie ist die Böse in dem Film. Also unsere Hauptakteure sind ja die ganze Zeit das machen, was wir nicht wollen, dass Menschen das tun. Und während ja Romeo zumindest stirbt und bestraft wird quasi dafür, also aus Drehbuchsicht uns die Last genommen wird und er muss halt büßen für seine Sünden, bleibt sie halt frei. Das ist auch eine schwierige Entscheidung. Das ist ja in anderen Filmen, Bonnie und Clyde jetzt mal als Beispiel, oder der mit Robert Redford und Paul Newman, dieser Western, wo die Bösewichte sind und wir mit denen sympathisieren, werden ja trotzdem am Ende sterben die und büßen für ihre Sünden. Na, also man kann...
Spoiler!
Ja, der Film ist vor 60 Jahre alt, sorry. Außerdem weiß man das ja, es sind geschichtliche Figuren. Aber man fiebert mit denen mit, obwohl das Verbrecher sind, aber am Ende müssen sie büßen dafür und damit kann ich als Zuschauer rausgehen aus dem Film und sagen, okay, so ist es dann halt. Aber läuft sie weiter frei rum.
Ich habe da grundsätzlich kein Problem, wenn ein Film sagt, du passt mal auf, also das interessiert mich hier in Scheißdreck, dass die Bösen am Ende dann auch noch sozusagen noch Buße tun müssen. Die können auch gerne frei rumlaufen. Also mit so einem Enden habe ich da tatsächlich gar kein Problem. Und das wäre auch provokativ. Das Problem ist halt einfach nur, der Film nutzt das einfach überhaupt gar nicht. Der bereitet das nicht vor. Das fühlt sich total leer an, obwohl der Film genau damit endet, so wie das Böse geht halt einfach immer weiter und das kommt halt davon. Aber der hat sich das halt einfach nicht erarbeitet und verdient. Es verpufft halt, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber das trifft ganz gut.
Und es wird halt auch noch so seltsam inszeniert, vielleicht habe ich da falsch hingeguckt, ne? Aber also Perdita guckt doch auch noch zu dem Gandolfini rüber und er zwinkert ihr noch zu und dann haut sie ab und das nicht schnell, sondern ganz langsam und kein Mensch tut irgendwas.
Echt? Das habe ich gekonnt übersehen. Also
so sah der Moment für mich aus. Vielleicht muss ich das nochmal nachgucken. Vielleicht
das war der Moment.
Das ist exakt, so, ne?
Das ist der Moment.
Und also ich habe da völlig fassungslos davor gesessen, wo ich dachte, er muss doch jetzt nur die Knarre heben und sie festnehmen. Oder er muss nur dahin. Oder einer seiner 15 Kollegen, die da gerade durch die Gegend schwirren. Und kein Mensch tut was. Er zwinkert ihr zu und sie geht. Und also da bin ich endgültig halt bei dem Punkt, was will dieser Film mir sagen? Und ich glaube, er will mir einfach gar nichts sagen. Nüscht. Und eigentlich mag ich ja auch coole Filme, Episodenfilme oder Filme, wo groteske Dinge passieren, aber hier diese Brühe klappt nicht. Nee, also wirklich, je länger ich über diesen Film nachdenke, desto mehr werte ich den ab. Ich habe dem gestern schon, ich bin ja so ein Sternetyp, Letterboxd, und ich habe dem gestern schon wieder was weggenommen und ich habe ihm heute direkt wieder noch was weggenommen. Ich bin gespannt, ob mich der morgen immer noch beschäftigt und ich den dann noch weiter runterstufen muss, weil wirklich, der regt mich uff. Es regt mich einfach uff. Wie auch immer. Okay. Ich gucke auf mein Skript und sehe, ich habe gar nicht mehr großartig viele Fragen, Leute. Habe ich Punkte nicht angesprochen, gefragt oder vertieft, die ihr ganz dringend auf euren Listen habt? Fred?
Ich schaue gerade noch, aber ich glaube, wir haben über alles geredet, was gesagt werden muss.
Basti?
Ich habe tatsächlich auch nicht mehr viel zu sagen. Das Wichtigste habe ich wirklich gesagt. Ich fühle mich tatsächlich gerade ganz wohl mit dem Gespräch. Ja, doch.
Das geht mir nämlich auch so. Möchtet ihr ein Fazit formulieren? Fred?
Na klar. Also, danke für die Therapiestunde. ich mag den Film jetzt auf jeden Fall noch weniger als gestern. Ich habe den auch extra nochmal zweimal geschaut gehabt, damit ich auch mich ein bisschen was merke von dem Film und was dazu sagen kann. Ich war beim ersten Mal Wiederschauen vor 2 Wochen oder so, hat mich da noch mehr verwirrt gehabt, der Film, weil da einige Sachen dabei sind, die ich stückweise einfach gut finde, wo ich denke, da hätte richtig was draus werden können. Ich mag zum Beispiel die Voodoo-Szenen, die Basti nicht mag, und ich mag das Spiel, das da so drüber und unbändig ist von Javier Bardem. Ich mag auch, dass der Film mich an manchen Stellen schockiert und dazu bringt, das zu hinterfragen, aber der Film ist im Großen und Ganzen einfach schlecht, weil man damit am Ende nichts anfangen kann, sondern weil der nur so Versatzstücke hinwirft, die manche cool sind, viele nicht so gut, oder dann irgendwann verläuft sie, es wird lapidar, alles, was wir gesagt haben. Und am Ende, ja, lohnt es sich gar nicht, den Film zu schauen, muss ich leider sagen. Keine Empfehlung für die, die zuhören.
Danke dir, lieber Fred. Basti, dein Part.
Ich mach das jetzt mal, der Fred wird, nicht der Fred, der Udo wird bestimmt gleich lachen. Ich verlese etwas. Dance with the Devil, Perdita Durango, ist ein Exploitation-Film ohne Gravitas. Ein Roadtrip ohne Feeling, eine Satire ohne Biss. Perdita Durango ist vieles, aber weit davon entfernt, etwas eigenständig und wirklich Provokatives zu sein. Vielmehr ist der Film eine geschmacklose Groteske, die sich schamlos ihre geistigen Vorbilder bedient, ohne sie im Ansatz verstanden zu haben. Das habe ich so bei Letterboxd geschrieben, und nach diesem Gespräch hat sich das richtig bestätigt, halt einfach nochmal. Also ich bin nicht nur mit dieser Erwartungshaltung rangegangen, also ich kann es auch für alle, die draußen uns zuhören, ich bin wirklich mit der Erwartungshaltung heute ins Gespräch gegangen, dass ich euch ein bisschen zuhören wollte, ich ein bisschen reinkommen wollte, wollte wissen, was euch daran gefällt. Vielleicht kann ich andocken, weil ich hatte ja 2 Tage Zeit. Und wir sind aber alle irgendwie zu dem gleichen Punkt gekommen, ohne dass ich jetzt irgendwie entschieden auf irgendwelchen Meinungen rumgehackt hätte, sondern ich war wirklich sehr offen. Und es hat sich alles so auch ergeben. Und wir kommen genau zu dem Punkt, den ich vor 2 Tagen schon so geschrieben habe. Und deswegen kann ich das auch jetzt so stehen lassen. Sehr schön.
Ganz herzlichen Dank. Ja, mir bleibt gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich muss sagen, ich habe eine Reise durchgemacht und ich bin unglaublich dankbar für genau dieses Gespräch, Jungs. Danke an euch beide, denn ich hatte so viele lose Gedanken in meinem Kopf rumschwirren, die letzten Tage, seit ich dieses Ding gesehen habe. Es war einfach irgendwie so ein loser Wust in meinem Kopf, gebündelt mit ein paar Emotionen, aber alles total unsortiert. Dieses Gespräch heute konnte das sortieren und konnte für mich nochmal sehr klar formulieren, auch wenn es Punkte gibt, die ich in diesem Film mag, wie zum Beispiel Bardem, ich finde, der spielt hier wirklich gut, oder Gandolfini, der spielt hier wirklich auch gut, und ich mag auch im Einstieg einige Dinge. Ne? Es gibt Punkte, die ich in diesem Film mag und auch positiv sehen kann, aber wenn ich das jetzt unterm Strich betrachte und alle Puzzleteile zusammenfüge und meine ganzen losen Gedanken jetzt mal verbunden miteinander betrachte, finde ich den Film echt doof. So. Ich mag ihn nicht. Und ich werde mir das als Notiz nochmal mitnehmen. Ich brauche den auch nicht nochmal sehen. Und sehe es wie Fred, eine Empfehlung geht nicht raus. Nein. Eine Empfehlung raus geht aber, unsere nächste Episode zu hören in der Dreierkonstellation. Denn dann bringt der Basti wieder einen Film mit, nämlich, willst du es selber sagen?
Wir gehen in die 50er Jahre. Wir gehen zu Billy Wilder und wir schauen uns an Manche mögen's heiß.
Für mich eine sehr absolut schön. Erste Begegnung, was ich peinlicherweise zugeben muss, und ich freue mich tierisch drauf. Es liegt hier bereit und ich hab Bock. Jungs, schön war das. Wir haben echt aus einem eigentlich echt blöden Film eine Menge rausgeholt. Dafür danke. Danke für den Abend. Danke fürs schöne Gespräch. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst, was zu tun ist. Liked, shared, hört und so weiter und so fort. Und guckt gute Filme. Vielleicht guckt auch mal einen schönen Camp Slasher. Und hört vielleicht auch mal in meine EP rein, wenn ihr ein bisschen Voodoo-Stimmung wollt, dann ist das genau die richtige Anlaufstelle. In diesem Sinne, danke Fred, bis denn, danke Basti, bis dann und einen schönen Abend.
Arrivederci.
Vielen Dank dir dasselbe und Ahoi.